Es gibt was, das ich dir sagen muss. Etwas völlig Durchgeknalltes.
Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde Film. Mit Tom Westerholt.
Ja, und ich sage es dir, dir und dir auch, also am besten gleich euch allen direkt ins Ohr. Die liebe Anna, die hier früher auch mal saß und mitgearbeitet hat und die mich jetzt schon 5 Wochen hier allein lässt, die ist Gott sei Dank in 2 Wochen wieder da. Zumindest, wenn alles gut läuft. Gemeldet hat sie sich schon seit gefühlten Ewigkeiten nicht mehr, als wäre die einfach im Urlaub oder so. Naja, bis dahin schaffen wir es auch zu zweit, also ihr und ich. Und außerdem gibt's diese Woche auch mal wieder Wollner Post. Hat Anna schon vorbereitet, bevor sie auf Südostasien-Trip gegangen ist. Dazu kommen wir später. Es ist ja nicht so, dass ich mir keine Mühe geben würde, ne? Auch in ihrer Abwesenheit Futter für eure hungrigen Augen und Ohren ranzuschaffen. Diese Woche 2 zauberhafte Gäste zu einem Film, der mich richtig amtlich umgehauen hat. Der Film heißt Back to Black, startet morgen Donnerstag in den Kinos, ist ein Spielfilm über das Leben von Amy Winehouse. Die Regisseurin heißt Sam Taylor Johnson und die Hauptdarstellerin Marisa Abella. Und die habe ich vor ein paar Tagen zu einem ganz wundervollen Gespräch getroffen.
I guess I'm lucky in a sense, you know, I'm British and from London, like that stuff makes sense. But I think, you know, for me, a lot of what makes Amy sound like Amy is her intensity.
Außerdem habe auch ich mich vom Hype rund um Three Body Problem anstecken lassen. Neue Serie auf Netflix, gehypt vor allem deshalb, weil sie von David Benioff und D.B. Weiss ist, also den Machern von Game of Thrones, und auch mit einigen Stars aus dem Lied von Eis und Feuer besetzt ist. Auch dazu später mehr. Denn zuerst mal widmen wir uns dieser hinreißenden Stimme hier.
Thought you had so many lessons to learn. I say you don't know what love is. Get a grip. Signed as if you're reading from some other tired script. Cause I'm not gonna meet your mother anytime. I just wanna grip your body over mine.
Eine gerade mal erst 18-jährige Amy Winehouse bei den Aufnahmen zu ihrem ersten Soloalbum Frank. Und an dieser Stelle nehme ich mir einfach mal raus. Alle die unter euch, die jetzt denken, Amy wer? Wirklich freundlichst aufs Internet zu verweisen. Google und YouTube helfen da ganz wunderbar weiter, wenn ihr mit dem Namen nichts anzufangen wisst, weil ihr mindestens von 2007 bis 2011 unter irgendeinem Stein gelebt habt. Aber ich kann jetzt hier nicht anfangen, nochmal ausführlich zu erklären, wer Amy Winehouse eigentlich gewesen ist. Das Irre an dem gerade gehörten Ausschnitt ist aber vor allem, das war überhaupt gar nicht Amy Winehouse, die ihr da gehört habt, sondern eben Marisa Abella. Die hat für die Dreharbeiten und ihre Darstellung der viel zu jung gestorbenen Jahrhundertikone nämlich nicht nur gelernt, sich exakt so zu bewegen, zu gestikulieren und auch zu mimen wie Amy Winehouse, sondern natürlich auch eben genauso zu singen. Noch gar nicht weiter über den Film gesprochen an dieser Stelle, möchte ich das gleich ein erstes Mal in die Waagschale werfen. Es wird vermutlich noch häufiger passieren, aus Gründen, weil sie mich so gepackt hat. Marisa Abella. Ich kannte sie vor Barbie gar nicht. Und auch da ist sie mir, gebe ich ehrlich zu, nicht so wahnsinnig aufgefallen. Da hat sie doch eine eher kleinere Rolle als Mitarbeiterin bei Mattel gespielt. Abgesehen davon hatte ich sie wirklich noch nie bei irgendwas gesehen. Ist Londonerin wie Amy, jetzt gerade 27 Jahre alt, also genauso alt wie Amy Winehouse bei ihrem Tod 2011 gewesen ist. Alleine das ist auf eine Art schon Gänsehaut pur. Sie ist keine ausgebildete Sängerin, aber eben Schauspielerin, Royal Academy of Dramatic Arts in London, und hat äußerlich vielleicht, wenn überhaupt, nur ganz, ganz ein bisschen Ähnlichkeit mit der Pop-Ikone, die sie hier spielt. Und genau das, dass Regisseurin Sam Taylor Johnson und die beiden Produzentinnen Alison Owen und Deborah Hayward eben nicht nach einer Schauspielerin gesucht haben, die jeden Double-Wettbewerb easy gewinnen würde oder jeden Amy Winehouse-Imitationscontest. Das alleine ist natürlich auf der einen Seite schon sehr gewagt. Es ist aber auch mutig und hier vollkommen richtig gewesen. Denn das hatten wir in der Vergangenheit wirklich zu oft, dass in Biopics gerade bei KünstlerInnen so versucht wurde, komm hier, Make-up, dann den Style, sieht aus wie das Original, fertig. Und dann sitzen wir aber im Kino und denken so, ja, sieht schon ähnlich aus, aber der Funke springt irgendwie nicht über. Stattdessen wollte Sam Taylor Johnson eine Frau für die Darstellung von Amy Winehouse, die Fähigkeit entwickelt, ihre Seele zu verstehen, das Unglück, das diese junge Künstlerin in ihrem kurzen Leben mit sich herumgetragen hat, diese vor allem Verzweiflung am Starsein, an dieser ungeheuren Popularität in einer Zeit zwischen 2003, als es langsam losging, und dann eben 2011, in der Stars, und zwar vor allem junge Frauen, von Paparazzi in den Wahnsinn und teilweise auch in den Tod gehetzt wurden. All das, diese Zerbrechlichkeit, diese Innenschau, dieses ich will kein Star sein, ich will wirklich nur meine Musik machen und zwar am liebsten Jazz, das steht hier im Mittelpunkt dieses Biopics. Bei allen Drogenexzessen, vor allem ja dann die Amy Winehouse mit ihrem Erstfreund, dann Mann Blake Feel the Civil hatte, die natürlich auch im Film ihren Platz finden, die mit zu der Erzählung dazugehören, ohne jede Frage. Aber wer hier in diesen Film reingeht ab morgen und nur oder im Fokus irgendein sensationsgeiles Aufgreifen dieser Hetzjagd von damals auf Leinwand sucht, der ist im falschen Film, und zwar zum Glück. So, das war ein langer, kurzer Einschub, weiß ich, aber den fand ich für den weiteren Verlauf wirklich notwendig. Wir waren im Studio vorhin mit Amy, da war sie gerade 18 Jahre alt, kurz davor geht der Film auch überhaupt erst los, also es gibt keine frühe Kindheit, sondern es geht los mit einer ja, komplett privaten jungen Frau, die in einer Familie aufwächst, in der sehr viel Musik gemacht wird. Ihre Mutter Janice, mehr noch ihr Vater Mitch, sind beide sehr musikalisch, ihre über alles geliebte Großmutter Nana ebenfalls, und es wird in dieser doch einigermaßen bürgerlich-britisch-jüdischen Familie eigentlich ständig musiziert und gesungen. Amy macht das als Teenager dann auch schon hin und wieder in so Londoner Pubs, wo sie auftritt. Wir sind mit dabei, wie sich daraus dieser erste Plattenvertrag entwickelt und ihre Karriere erstmal auch wirklich langsam Fahrt aufnimmt. Also es ist nicht, wie man teilweise heute denkt, bei Amy Winehouse dieser Fame über Nacht gewesen, sondern das hat ein paar Jahre gedauert. Also Amy Winehouse war, na, kann man sagen, so rund um 4 Jahre lang eigentlich erstmal nur in Großbritannien bekannt. Da wurde das dann langsam mehr, bis dann 2007 natürlich der internationale Durchbruch mit dem heute weltberühmten zweiten Album Back to Black kam, das Ende 2006 erschienen ist, und dann ja ab 2007 kriegt man so das Gefühl, auch unkontrollierbare Erfolgsfahrt aufgenommen hat. Wir sind dabei, wie das langsam mehr und mehr wird, wie sie auch mehr und mehr erkannt wird auf der Straße, und wir gleich schon merken, sie ist keine, die das feiert, die das cool findet, wie sie in einer Bar Blake kennenlernt und offenbar wirklich vom Fleck weg bis über beide Ohren verliebt war in diesen Mann, dass das bei ihm, ja, der auch damals schon drogenabhängig war, alles ein bisschen anders gelaufen ist, das beleuchtet der Film selbstverständlich auch und ist allen bekannt, die sich mal ein bisschen ausführlicher mit Amy Winehouse beschäftigt haben. Die Zeitspanne des Films umfasst insgesamt in etwa die Jahre so 2002, 2003 bis 2011, bis zu Amys Tod. Aber was für ein Film ist das hier? Ein, wie ich finde, sehr schlauer. Wenn wir uns kurz mal die Biopics der vergangenen Jahre angucken, speziell die über MusikerInnen, KünstlerInnen, nehmen wir als Beispiel, nehmen wir mal Elvis, den irgendwie dazugehörigen Priscilla, nehmen wir Girl, You Know It's True, oder nehmen wir Rocketman oder Bohemian Rhapsody. Von hinten aufgerollt, in letzterem hat es mich zum Beispiel bis zum Schluss mega genervt, dass sie versucht haben, Rami Malek mit diesen entsetzlichen weißen Plastikschneidezähnen irgendwie eine Freddie Mercury Credibility zu verleihen, genau wie mit in dem Film völlig überzogenen so Klischee-Bühnengesten. Nennen wir das mal, damit ihr wisst, worauf ich hinaus will, das waren so obligatorische Gesten. Bei Rocketman war auch ein Beispiel, was ich genannt habe, habe ich Taron Egerton von Minute 1 bis zum Ende überhaupt nicht als Elton John sehen können. Da war nämlich für mich alles einfach nur auf dieses Adjektiv schrill gemünzt. Da war es einfach nur wichtig, den Typ in bunte Klamotten zu stecken, auf wahnsinnig hohe Plateaustiefel. Alles Sachen, die Elton John gemacht hat. Ja, ich weiß, ich habe seine Biografie gelesen. Ich kenne die Karriere dieses Mannes sehr gut. Aber trotzdem war die filmische Umsetzung auch hier plakativ und klischeebehaftet. Und das Ding könnten wir jetzt noch weiterziehen. Priscilla hatte ich genannt. Da ging es, fand ich, gar nicht wirklich um sie selbst, sondern darum, wie es ist, die Frau von Elvis zu sein. Deswegen hätte ich den Film auch nicht Priscilla genannt, sondern Being Mrs. Presley. Und bei Girl You Know It's True, obwohl ich den grundsätzlich mochte, ging es wiederum um die von Anfang an angekündigte und auch ganz filmisch erkennbar avisierte Klimax dieses totalen Absturzes von Milli Vanilli, nachdem dieser Nicht-Selbst-Singen-Betrug damals aufgeflogen war. Hier jetzt macht dieser Film das anders. Back to Black setzt diese Tradition nicht fort. Entweder auf den exzessiven Drogenmissbrauch von Amy Winehouse zu zielen oder aber diesen kometenartigen Aufstieg ab 2007 in den Pop-Olymp. Stattdessen erzählt dieser Film eine Liebesgeschichte und das macht er sehr unaufgeregt. Natürlich mit all den Abstürzen, die es gab, mit den Zweifeln und auch dem Selbstverrat, als den Amy Winehouse ihr Commitment zu mehr Pop, damit sich das besser verkauft, empfunden haben muss. Aber im Zentrum haben sich Sam Taylor-Johnson und ihre beiden Produzentinnen für eine Love Story entschieden. Nämlich die Liebe zum Ursprung von Amys Musik, dem sich ausdrücken in Songtexten, was sie ganz exzessiv gemacht hat. Also Amy Winehouse hat ja fast alle ihre Songs selbst oder mindestens mitkomponiert, wenn sie sie nicht komplett alleine komponiert hat. Und es ist eben auch ein Liebesfilm über diese für viele sicherlich bis heute unverständliche und sicherlich auch toxische, aber für Amy unabdingbare Liebe zu einem Mann, der ihr in ganz vielen Dingen sicher nicht gut getan hat, ihr in anderen aber vermutlich als einziger das geben konnte, wonach sie sich gesehnt hat, was sie gesucht hat. Es ist untypisch für eine Stunde Film, dass ich euch so wenig Ausschnitte vorspiele. Das hat aber einen einfachen Grund. Der Verleih hat uns hier wieder nur auf Deutsch synchronisierte Ausschnitte zur Verfügung gestellt. Und das geht hier einfach mal gar nicht. Also für diesen Film ist es ein absolutes No-Go. Bitte großen Bogen drum machen über die deutsch synchronisierte Version. Das muss ich hier so hart sagen. Es versaut wirklich alles. Sucht euch bitte ein Kino mit der Originalversion, denn Marisa Abella, da sind wir wieder bei ihr, die hat so viel Arbeit da reingesteckt, zu sprechen, zu klingen, zu sein wie Amy Winehouse. Also versaut's euch bitte nicht mit der deutschen Synchron. Das ist hier wirklich eine Bullshit-Idee gewesen. Kurzer Auszug daher jetzt aus dem Original-Trailer. Mehr konnte ich nicht kriegen, aber dann kriegt ihr so ein bisschen eine Idee.
I don't think I was put on this earth just to sing.
Me.
I want to be a wife. I want to be a mom.
In my head high.
Probably run off with someone famous anyway.
In my tears dry.
I don't bang out 10 hits by lunch. I need to live my songs.
So that's what I'm going to go and do.
Ich habe natürlich keine Ahnung, ich kenne euch ja nicht alle persönlich, ob ihr Amy Winehouse Fans seid oder gewesen seid, ob ihr ihre Musik kennt, sie schätzt, sie liebt vielleicht oder auch überhaupt nicht leiden könnt. Ich hatte wirklich Tränen in den Augen im Film und auch danach. Mich hat der sehr erwischt, eben auch weil er so ist und es kein Rache- oder Rechtfertigungs- oder Anklagefilm ist, sondern eben ein für dieses bittere Thema unerwartet konventioneller Liebesfilm. Und dieses konventionell ist zumindest von mir hier gar nicht abwertend gemeint. Ich war so gerührt, dass ich das auch Sam Taylor Johnson und ihre Hauptdarstellerin Marisa Abella bei unserem Treffen hier in Berlin vor ein paar Tagen sehr deutlich genau so sagen musste.
I don't know how to say this in a way that you don't misunderstand me when I say I love you so much, Marisa.
Oh.
I love you so much for what you do in this movie.
Thank
I mean, it's
you.
Of course the work of you both together as main actress and director. Maybe we start right from the beginning. Your approach to this glimpse of a lifetime told of like 8 years from first when Amy got famous in a way until she passed. How was your approach as director and main actress to the whole situation that you were facing?
Well, it felt like a huge responsibility. So I felt like I had to really find the right approach. And it felt that, to me instinctually, that the best way to approach this was to be very different from how the media, how documentaries had really forensically looked at her life. And I felt that the way to do this was to kind of come back to the music and to make the movie through her lyrics, through her words, and to be sort of dictated by her emotionally in a way. And that felt like the right path, because whenever I felt like, you know, is this the way to go, I could just look at the lyrics or, you know, her writings and just think, okay, this is my North Star, and I can just continue to be in her world.
Hmm. And for you, Marisa, we don't need to talk about filling huge footprints, yeah. But how in the world did you do this?
I think it's, for me, it was really about, the most important thing for me was about humanity, you know, in every story, it's about finding an emotional truth and a psychological truth that reflects each person's individual humanity. And I think Amy as an icon is someone that we all understand. And I think at first, the kind of fear of stepping into an icon's shoes is overwhelming, but the more you peel back the layers, the more you see the person. So I really wanted, my number one goal in this was to create something that was recognizable enough as Amy, with the mannerisms and the facial expressions and the voice, and that people would buy in, but more than that, that people would sit in the cinema and feel her, you know, feel her presence and feel for her as well, feel her wants and desires and the her ability to achieve those dreams, but also everything that she felt she was missing out on. And, you know, that's what makes a person.
Mm-hmm. That is exactly what I saw in this movie, what you just said, because it would be not easy, don't get me wrong in this, but you could have done like a lot of makeup upon the character. Mm-hmm. You could have tried to fill her in all the cliché that she mm-hmm. was surrounded by. But I think it was especially those moments in the movie where you don't sing, where you don't mm-hmm. speak, where you don't act, you know what mm-hmm. I mean? Where you just sit or stay and look at a situation.
Mm-hmm.
How did you work these fine things out?
Well, I think from the beginning, I always felt like there are so many brilliant Amy Winehouse impersonators, and that isn't the right way to go, because that's not going to last for the entirety of telling the story. It'll put people on the path at the beginning, but maybe lose people as we go through the journey. So in the casting process, I had to find somebody who understood emotionally how to tell us the story from within, so that it's really a transition in the soul, not just the makeup and the hair, because the hair and the makeup we can layer on later, but this was really important for us to connect emotionally to, and then that will carry us through the movie. And that's, you know, it's difficult to find people that can do that, because it's a very particular transition that happens, and it's almost like a DNA shift. Mm-hmm. And Marisa, when she came in, that's exactly what she did. You know, I looked at her through the lens. She didn't have any hair or makeup that was like Amy at all. She came in very raw and natural, so that I could look through the lens and I could see Amy inside, and not just with all the, you know, all the layering of what she layered on.
Yeah. Biggest compliment that I could maybe make is that the scene where she transforms visually by putting on the beehive for the first mm-hmm. time wasn't even necessary to understand you as Amy in the movie.
Thank you.
So that was something that I, yeah, it wasn't for one second about creating a perfect visual copy of Amy Winehouse. And I would go a step further and ask you, I mean, with not a doubt, you sing brilliantly the songs of Amy Winehouse, but I would presume in a way that that wasn't even the hardest challenge for you to do the singing.
Yeah, no, it's so interesting what you're saying, because a lot of people, you know, you want to talk about the singing, and because, and I understand it, you know, it's kind of interesting process. And but for me, it was all about using everything I could in my toolbox, which included the singing in the end, to tell the story of Amy's inner life. You know, when I want Blake to love Amy, that's coming across. And when I want people in the room to stop and listen to Amy singing, that's coming across, that, you know, the intention of every beat is as important as the next. Of course, Amy chose to express herself as a singer. So in those moments when I'm singing, it's important that they are just as emotionally alive as the other moments, if not more so, because that's how we kind of recognize her as the general public, you know. But for me, in a weird way, if you asked me, Marisa, to get up on stage and sing, I would find it incredibly difficult and I wouldn't enjoy it at all. But what's enjoyable as an actor is committing to the truth of the scene. So we're in Shepherd's Bush Empire and Amy is singing to Blake and telling him there is no greater love. That's what the scene is. And you're looking up at Blake and allowing that moment to really take a hold of you. So the fact that I had done all of that work to be able to sing just meant that I could continue to breathe the emotional truth of the situation into each beat.
Yeah. Hearing you talk, we hear that you're not that far away from that special Amy Winehouse accent.
Right.
So did that kick in easily?
She has a very different voice to mine in a lot of ways, but I guess I'm lucky in a sense. You know, I'm British and from London, like that stuff makes sense. But also just the timbre of my voice, it is lower. So that was helpful. But I think, you know, for me, a lot of what makes Amy sound like Amy is her intensity and also her intentionality while she's speaking. She could speak to one person and want to cut them to the bone, and that needs to come across in the way that she speaks. And she could speak to her, you know, there are lots of videos of her when you know, she's talking maybe to her father or to Blake, where she puts on a slightly more feminine, soft voice, and picking out the differences in what she was trying to do in those moments was sort of the most important thing.
Mm. Let's stick with Mitch for a second, Sam, because Amy is gone since almost 13 years now. So a lot of her heritage, in a way, lies in the hands of her father, Mitch. Was it necessary to work in a way with him? Was he important for you to get where you wanted to go to?
Not in terms of, so we always had the rights to the music from Sony and Universal, so I didn't need anything from him in that respect. So therefore, from the beginning, I said to our producer, Alison Owen, I said, I have to make the movie I want to make. I can't have anybody dictate to me how they would like it. So it has to be freedom in making the movie. But at the same time, I wanted to meet with her parents out of respect. You know, I'm making a movie about their daughter who's no longer here. So I wanted to go and listen and hear them and hear their stories. And also for them to meet me, to feel like, you know, what sort of story am I going to tell? You know, it was just something I needed to do so that I could then go and make the movie. And then everything else was really just going back to the music, back to the music. You know, I'd read everything, I'd seen everything, I've done, you know, so much extensive research. But ultimately, I had to really just sit with her and instinctually connect with her through her words as much as possible. And then if you you know, our framework was Back to Black as the album. And that's a love story. And it's a toxic one. It's an intoxifying one. But ultimately, I had to kind of use her words as guidance. Like, this is the man that she loves. Mm-hmm. And this is her father, who she loves. Because we're in her world. And our judgment is irrelevant in that respect.
So it was never about getting any approval from him for something.
No, because I felt like I had to just sit with her and her intention in her lyrics to understand who she was. And that way it was very easy to be guided in that sense. Mm. But, you know, it doesn't mean we shy away from anything. We definitely reflect upon the fact that there's a moment in the movie where, you know, her friend and manager, Nick, says, I think she needs to go to rehab. And the father says, no, I think she's fine. Mm. And is worried about what the record company will think. You know, those scenes are in there and we don't shy away from them. But we also look at him with love and forgiveness from a daughter's perspective, you know, and that's important, I think, because, and similarly with her husband, we see him taking drugs, we see him being arrested, we see him going to prison, but she loves him and it's just pure, unstoppable love that she's written about, and that's what we connect with as the music, because that has been the gift of Back to Black, you know, that relationship. So whether we like it or not, or whether we think he's a good person or not, is irrelevant.
Yeah, I think that's something that the audience will see, that what you did is a love story and not a justification story or revenge story or mm-hmm. something like that. Marisa, you already mentioned this peeling off the layers to get close of the core of Amy Winehouse. Like we said, she's gone for almost 13 years now. Mm-hmm. Who helped you peeling off the layers to get to this core?
I mean, the truth is that she was around in an incredibly, you know, a time where popular culture was sort of at its peak. So there's so much footage of Amy online that told me one thing in itself, which was that there was just really no privacy afforded to her at a certain stage in her life. But also those interviews, you can go back to like the very first interviews she ever did while she was promoting the Frank album, and all the way through that and right up to the end of her life doing interviews. And for me, it was that first person narrative that was really important. Interviewers would talk to her about, and it was very important to see how she responded. If someone told her that they were a big fan of her as a jazz singer, that was going to get a different response out of her than if someone just wanted to talk about, you know, what she was putting on her hair at that time. She had no time. So those things are very important to me. And I started to recognize how she behaved when she was upset, how she behaved when she was enjoying herself. And it was really Amy herself that was my guiding light throughout. As much as I read biographies and watched documentaries and you know, it was, for me, it was important to use as much of the footage that I could get my hands on to create her.
And so it goes all back to the core where she says, or what she stands for, saying, I don't want to be a star, I just want to sing, which you did like famously. Sam Taylor Johnson, Marisa Abella, thank you very much for the visit in Eine Stunde Film. It was beautiful talking to you.
Thank you so much.
That was a really lovely interview.
Thank you.
Back to Black ist ab morgen, 11. April, im Kino. Und nein, ich habe nicht etwa vergessen, Sam Taylor Johnson zu fragen, ob sie denn nun stolz wäre, wenn ihr Ehemann Aaron Taylor Johnson nun wirklich der nächste James Bond werden würde. Es wäre mir nur einfach viel zu unangenehm gewesen, das zu fragen. Ich kann sowas nicht und deswegen habe ich es halt auch gelassen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
So, meine Lieben, jetzt müssen wir hier ein kleines bisschen improvisieren. Ihr wisst ja, dass Anna uns in ihrer Abwesenheit Häppchen dagelassen hat, damit wir sie nicht ganz vergessen, während sie da fast 2 Monate durch Thailand trippt. Dinge, die wir schon vorher eintüten und für euch vorbereiten konnten, damit das alles hier mit mir alleine nicht ganz so tragisch für euch wird. Dazu gehörte auch Annas Treffen mit Regisseur Michael Vetter-Natanski. Der hatte zum Beispiel das Drehbuch zu Sophie Lindenbaums tollem und vielfach ausgezeichneten Film The Ordinaries geschrieben. Mit dem war Sophie vor einem Jahr hier ja auch bei uns zu Gast. Jetzt mal wieder ein eigener Spielfilm von Michael selbst. Und zwar Alle, die du bist. sollte jetzt aktuell im Kino sein, das war der Plan. Also hat Anna ihn getroffen, hat alles eingetütet und fertig gemacht, bevor sie abgehauen ist, und jetzt wurde der Film auf Ende Mai verschoben. Also habe ich die letzten Tage so hin und her überlegt, was ich mache. Hätte ich Annas ganze Vorarbeit jetzt auch auf Ende Mai verschoben, dann hätten wir diese Woche gar keine Anna in der Folge. Also machen wir es so. Ihr kriegt jetzt schon das, worum es im Film geht, und Annas Interview mit Michael. Und wenn der Film dann wirklich im Kino startet, also am 30. Mai, dann erinnern wir euch vorher nochmal dran. Ist das ein Deal? Es ist ein Deal. Und damit hier die Weekly Dose, Frau Wollner.
Was ist, wenn der Mensch, den du am meisten liebst, auf einmal ein Fremder in deinen Augen ist? Das ist eine einigermaßen philosophische Frage, die in alle, die du bist, auf einmal Realität wird.
Kennst du das, dass du manchmal einen fremden Mann anguckst und das komisch findest, wie der redet oder was der sagt, und nach einer Weile fällt dir auf, dass es dein Mann ist?
Gestellt wird diese Frage von Nadine, die ist Fabrikarbeiterin, wird gespielt von Anne Schwarz. Die ist gekommen aus Brandenburg in die Nähe von Köln, um in der Kohleindustrie zu arbeiten. Und es ist ein bisschen so ein stiller Hilferuf an ihre Kollegin und beste Freundin Aida, gespielt von Sarah Fasilat. Sie hat sich nämlich, als sie damals neu war, in Paul verliebt. Das ist 7 Jahre her. Paul war ihr Arbeitskollege, ist es auch immer noch. Und mittlerweile natürlich auch ihr Freund und Mann. Ja, die sind seit 7 Jahren zusammen. Das war mal mehr, mal weniger glücklich. Und jetzt kann sie ihn nicht mehr in seiner wahren Gestalt wahrnehmen, sondern als Fremden, und sie kann ihn auch nicht mehr richtig riechen.
Jetzt stinkst du.
Das sind die Dinger hier.
Nee, das bist du.
Wonach denn?
Nach dir.
Alle, die du bist, ist ein Film über das Lieben und vor allem auch das Entlieben, wenn das Verlieben vorbei ist und die Schmetterlinge weg sind. Das ist das Langfilmdebüt von Michael Vetter-Natanzky. Von dem bin ich großer Fan seit seines Kurzfilms Gabi und seiner Drehbuchmitarbeit an The Ordinaries. Ihr erinnert euch an diesen total durchgeknallten Film aus dem letzten Jahr. Ja, und weil mich dieser magische Realismus von Alle, die du bist, so fasziniert hat, dieses Eintauchen in die Arbeiterklasse in einem der größten Braunkohleabbaugebiete Europas, habe ich vor der Berlinale, wo der Film im Panorama lief, mir Michael schon ins Büro eingeladen. Erstmal sage ich hallo und herzlich willkommen in Eine Stunde Film. Schön, dass du da bist.
Hallo.
Ich habe dir eben schon, bevor das Mikrofon an war, gesagt, dass ich ganz großer Fan deiner Arbeit bin, nämlich vor allem deines Kurzfilms Gabi und deines Co-Drehbuchwerkes The Ordinaries, den wir auch letztes Jahr in Eine Stunde Film hier sehr abgefeiert haben. Deswegen wollte ich dich unbedingt einladen für deinen zweiten Film, Alle, die du bist. Es gibt immer dieses Gerücht oder diese Vermutung, dass der zweite Film viel schwieriger ist als der erste. Kannst du das bestätigen?
In gewisser Weise schon. Ich glaube, ich hatte bei meinem ersten Film, das ging alles so schnell und ich war vielleicht noch ein bisschen unbedarfter, noch naiver, und da waren eigentlich genauso große Herausforderungen, nur die habe ich irgendwie nicht so wahrgenommen. Irgendwie war ich bei dem jetzt doch schon ein bisschen älter.
Dein erster Film war Sag du es mir, das genau. War dein Abschlussfilm von der Filmuni Konrad Wolf in Babelsberg.
Genau, genau. Und in dem Sinne war ich jetzt auf jeden Fall, war mir das auf alles ein bisschen mehr bewusst eigentlich. Ich hatte davor, wusste, was ist überhaupt ein Langfilm? Das war einfach ein Ausprobieren bei Sag du es mir. Jetzt weiß man ungefähr, wie so ein Langfilm sein kann, auch wenn jeder Film natürlich nochmal anders ist. Und ich glaube, deswegen war es auf einmal schwieriger, so allein von der Vorstellung her, was uns da erwartet.
Aber ist es dann auch schwieriger, das erste Mal einen Film zu machen außerhalb des Universitätskosmos, weil man da ja doch nochmal immer irgendwie Ansprechpartner hat? Es gibt ein Technikdepartment, wo man irgendwie leichter an Sachen rankommt. Also diese ganze Infrastruktur, diese universitäre, die dann wegbricht, die du ja jetzt bei deinem ersten von der Uni losgelösten Film nicht mehr hattest wahrscheinlich, oder?
Ach, das ist beides irgendwie. Natürlich sind bestimmte Sachen dann irgendwie komplizierter, die gingen in der Uni dann einfach leichter, weil da einfach alles sofort da ist. Aber wir wollten ja auch unbedingt mal wissen, wie ist es denn, Film außerhalb der Uni zu machen, und meine Produzentin Virginia Martin ist da einfach auch eine perfekte Partnerin und genau, oder sind da so gemeinsam durchgewandert durch diese neue Welt. Und es ging auch dann, in dem hatten wir ehrlich gesagt auch recht viel Glück mit den Förderungen, muss ich sagen. Das ging auch relativ schnell. Also dieses total auf die Zähne, also immer so warten, das hatten wir diesmal auch gar nicht so. Deswegen, ich bin eigentlich total dankbar, wie das gelaufen ist.
Ja, wie war es denn da so durchzulaufen?
Also, na gut, ich habe angefangen, 21 das Drehbuch zu schreiben, und gedreht haben wir Februar 23, also 2 Jahre lang ungefähr daran geschrieben. Und ich liebe es einfach zu schreiben, deswegen war die Zeit einfach toll. Ich hatte tolle Feedbackgespräche eben mit Virginia Martin, aber auch mit meiner dramaturgischen Beraterin. Und das war eigentlich eine große Freude. Also ich bin mit sehr viel Spaß dann einfach in diesen Dreh gegangen.
Der Ausgangspunkt von Ali, die du bist, ist eigentlich ja die Frage, was ist, wenn der Mensch, den du am meisten liebst, auf einmal ein Fremder ist? Was war für dich der Ausgangspunkt beim Schreiben, im Schreibprozess?
Das ist bei mir auch immer so, es sind so ganz viele Sachen, die da aufeinanderprallen. Also die Idee, dass man einen Menschen in verschiedenen Gestalten darstellt, die hatte ich, glaube ich, schon länger. Aber die gibt es ja auch schon sowieso schon länger in der Filmgeschichte. Aber die Idee darüber eigentlich etwas über den Blick einer Frau in dem Fall auf ihren Mann zu erzählen und dass diese Gestalten eigentlich alle ja Ausdruck ihrer Sehnsüchte sind, ihrer Bedürfnisse und vielleicht auch ihrer Ängste. Das war, glaube ich, der Punkt, wo ich so dachte, das interessiert mich, da will ich weiter drin forschen.
Wir sehen ja Paul wirklich in verschiedenen menschlichen und tierischen Figuren. Wie spielerisch bist du da rangegangen? Also wie hast du diese Figuren alle gefunden?
Relativ intuitiv. Also ich glaube, ich brauche das. Ich bin ein sehr, sehr schlechter Schauspieler. Aber wenn ich schreibe, versuche ich immer selber wie so ein Schauspieler zu sein. Ich versuche mir irgendwie Regieanweisungen beim Schreiben zu geben, auf die ich Lust habe, die irgendwas mit mir machen. Das kommt manchmal aus einer konzeptuellen Ecke, manchmal aber auch einfach nur, du erinnerst dich noch an deinen alten Fußballkollegen oder irgendwie an die eine kölsche Omi von damals. Denk die Rolle doch jetzt einfach mal so. Und dann schreibt man das, man verliebt sich dann natürlich auch ein bisschen in diese Ideen und dann guckt man natürlich nochmal, ob das Gleichgewicht stimmt von diesen Figuren, wie unterschiedlich sind die. Aber ja, ich glaube, das sind so teilweise einfach Erinnerungen an Menschen, die ich irgendwie auch bewundere. Also es ging ja darum, Bilder zu finden für Liebe. Was lieben wir? Was ist sozusagen ein Bild für Geborgenheit, für Zärtlichkeit, für Verspieltheit? Genau, da habe ich mich so erinnert.
Was war die schönste Erinnerung, die es dann auch in den Film geschafft hat?
Ich habe zum Beispiel, das ist nicht so dramatisch, aber ich hatte keinen richtigen Kontakt zu meinen Großeltern. Und ich habe halt bei meinen Kollegen, vor allem meinem besten Freund damals immer gesehen, der hatte so tolle kölsche Omis. Die fand ich einfach total, also es war, glaube ich, immer so eine Sehnsucht, so jemanden zu haben. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die so ein bisschen eingeflossen ist. Jetzt nicht 1:1, aber ja, dann meine Mama ist vom Bauernhof und es kommt ja auch eine Kuh drin vor, wobei ich mit dem Spoilern hier noch vorsichtig bin.
Weil die kommt ja relativ am Anfang.
Die kommt also am Anfang, aber ich glaube, es ist schon schön, wenn man so den Film sieht und dann so denkt, hä, was ist denn das? Aber ich kann ja trotzdem von einer Kuh erzählen. Keiner weiß, wann sie jetzt, was sie bedeutet, aber ja, meine Mama kommt vom Bauernhof und deswegen haben mich Kühe immer fasziniert, mehr als Pferde.
Es gibt diese Regel, drehe niemals mit Tieren und drehe niemals mit Kindern. Hast du beides direkt über Bord geworfen? Wie war das mit der Kuh zu drehen?
Das war, ehrlich gesagt, war das fast die konzentrierteste Stimmung, die wir da am Set hatten, weil ich vergleiche das immer so ein bisschen, oder ich versuche es zu vergleichen, weil ich habe nie auf Film gedreht, aber man sagt ja dann immer, da hatte man nicht die 1000 Versuche und man musste in 3-mal das jetzt irgendwie schaffen, weil Kuh ist es auch so. Es gab auch immer die Ansage von der Tierbesitzerin, die auch richtig toll war, aber sie meinte so, mal gucken, ob sie jetzt noch Lust hat. Und dann wussten wir, okay, wir müssen uns alle konzentrieren, wir müssen es jetzt schaffen. Und dann hat Anne aber so toll mit dieser Kuh selber zusammengearbeitet, dass wir dann doch noch irgendwie eine Stunde drehen konnten. Und so.
Also deine Hauptdarstellerin.
Genau, Anne Schwarz, unsere Hauptdarstellerin, ja.
Die Kuh war also keine Diva am Set.
Die Kuh war keine Diva, die war wirklich total entspannt. Vielleicht hat sie die Aufmerksamkeit auch genossen, ich weiß es nicht.
Einmal im Rampenlicht stehen, der
genau.
Traum einer
Bella Kuh. Hieß sie.
Was ich total spannend fand in dem Film, abgesehen von der Liebesgeschichte, wobei das natürlich auch Hand in Hand geht, weil das so ineinander greift, ist das Milieu, das du zeichnest. Weil das ist ein Milieu, was wir im Kino so gut wie gar nicht sehen. Dieser Kohlebergbau, Arbeiterklasse, Fabrikarbeiter. Wie war das da? Also wie bist du da beim Schreiben rangegangen, ein möglichst genaues Gespür für diese Menschen zu finden und das dann vom Papier auf digitalen Film zu bringen?
Letztendlich ist es einfach so, das ist auch eine der Sachen, die mir neben Schreiben so viel Spaß machen, an die Orte zu fahren. Da einfach, also wir haben in Niederaußen in Bergheim, also in der Umgebung von Köln gedreht. Da waren wir gefühlt jeden Monat einmal, haben mit Leuten gesprochen, haben auch mit Leuten, die da eben arbeiten, gesprochen. Und das war einfach total, total wichtig, um auch zu verstehen, ja, wie das Lebensgefühl da einfach ist. Und gleichzeitig muss ich aber auch sagen, wenn ich schreibe, ist ja trotzdem alles erstmal eine Behauptung. Deswegen ist der Castingprozess dann unglaublich wichtig, um zu sagen, naja, wenn man das so liest, weiß nicht, ob man das alles so glaubt, aber dann suchst du eben natürlich die Schauspieler, die das auch alles so verkörpern können. Und das haben die wunderbar gemacht. Also auch, also natürlich Carlo, aber auch Sarah Fasilat oder Peter Brachschuss, der spielt den Uwe. Die waren da ganz wichtig dafür.
ab welchem Zeitpunkt hast du Ende gefunden, also das Casting? Du hast eben von der Liebe zu deinen Figuren gesprochen. Ist das auch, dass du eine Liebe zu deinen Schauspielenden, also eine platonische Liebe natürlich, im Laufe des Films, des Prozesses aufbaust?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, das war auch eine einfach sehr, sehr schöne Erfahrung im Casting, wo wir Carlo und Enne, also Carlo Ljubeck und Enne Schwarz zusammen gespielt haben, macht ja im Film immer so Konstellationscasting, ob das auch passt. Da war auch meine Produzentin, mein Caster dabei und wir waren einfach sofort verzaubert von den beiden. Wir haben sehr, sehr viele Varianten gemacht in verschiedene Richtungen und wie die beiden miteinander gekämpft haben auf so eine liebevolle Art und Weise, das war einfach unglaublich berührend.
Du hast eben den Drehort schon erwähnt, diese ist ja eigentlich fast schon auch noch ein Hauptdarsteller, diese Umgebung, dieses Setting. Wie war das vor Ort? Weil da steht ja auch nicht jeden Tag ein Filmteam auf der Matte und sagt, hey, wir machen hier mal einen Film bei euch.
Das dachte ich auch, aber ehrlich gesagt, überall, fast überall in Kölner Umgebung wurde irgendwie eigentlich schon gedreht.
Ja, aber das fand ich auch das Angenehme daran, dass es halt, also okay, die Hauptfigur kommt aus Brandenburg nach Köln, aber das ist halt nicht dieses so verbrauchte Bilder sind, die man schon kennt, dass man relativ lange braucht, um rauszufinden, also beziehungsweise, dass er gar nicht so richtig verortet ist. Also dieses Industriesetting hatte ich das letzte Mal bei Gundermann, aber das war ein ganz anderer Tagebau. Ja. Also ja, tief im Osten in der Lausitz. Insofern finde ich schon, dieses Milieu sehe ich nicht so oft. Ja. Dann drehen die da wahrscheinlich SK Kölsch, wenn es das noch gibt.
Ja, also genau. Ich weiß nicht,
oder da wurden,
glaube ich, viele Tatorte in der Gegend und so gedreht. Ich glaube, dass für uns war es irgendwie wichtig, mit diesem Ort auch eine Umgebung zu schaffen. Einmal für den Film, aber auch für den Dreh, der Nadines Innenleben so ein bisschen bebildert. Ich meine, es gibt da einfach diese riesigen großen Kraftwerktürme, die so drohen über die ganze Stadt, die da immer sehen, aber die ja trotzdem auch, wo unklar ist, was mit denen eigentlich passiert. Also es gibt diese Ungewissheit in der Region und es gibt in dem Film die Ungewissheit in der Liebe. Und das war eigentlich so der Versuch, das so zu verbinden. Und das hat natürlich auch beim Dreh dann geholfen, weil dann muss ich als Regisseur gar nicht so viel sagen. Wenn ich sage, guck mal, wo du bist, guck dir das mal an. Wo sind wir hier gerade? Dann, das ist manchmal viel, glaube ich, hilfreicher als irgendein ganz kluger Satz.
Du hast, das habe ich eingangs schon erwähnt, das Drehbuch zu The Ordinaries geschrieben, einer der kreativsten, also durchgeknalltesten im positiven Sinne, aber lebendigsten, lebhaftesten Metafilme übers Filme machen, die ich je gesehen habe. Also ihr habt ja quasi wirklich Drehbücher seziert und Figuren seziert etc. Hier in deinem eigenen Film ist das jetzt alles viel, viel reduzierter und hat so einen Sozialrealismus. Wie schwer ist dir dieser Wechsel beim Schreiben gefallen, was komplett anderes zu machen als in The Ordinaries?
Ich glaube, es ist eher andersrum. Ich habe bei The Ordinaries es total genossen mit Sophie. Es war ja auch Sophies Idee, es war ihr Baby, etwas schreiben zu dürfen, wo es natürlich irgendwo einen Bezug zum Realismus schon gibt, aber man sich in diesem Meta-Ding eigentlich total so ausprobieren kann. Bei meinen eigenen Filmen, sei das jetzt Gabi oder Sag du es mir, haben wir immer schon eigentlich geguckt, dass wir so eine Mischung machen aus so, ich sag mal, surrealen oder absurden Elementen, aber eigentlich sehr in unserer Welt so verhaftet. Und deswegen fühlte sich das eher an, wenn man das so sagen kann, als mein dramaturgisches Zuhause. Ordinaries war eher der Ausflug.
Der dann aber auch großen Spaß gemacht hat.
Auf jeden Fall.
Und der ja auch unglaublich erfolgreich war.
Ja, und natürlich hat auch die Zusammenarbeit mit Sophie und auch generell mit vielen aus meinem Team mich dazu ermuntert, einfach noch mutiger zu sein. Also man kann jetzt bei dem Film auch sagen, mit einer Kuh ist halt jetzt irgendwie total albern, soll man das jetzt machen? Oder dann ist er noch ein Kind oder so, da kannst du ja auch total blöd finden. Aber dann einfach auch bei The Ordinaries mitschreiben zu können und zu sagen, da gibt's Leute, die haben Schnittfehler. Das ermuntert einen natürlich auch.
Hast du hier filmische Vorbilder gehabt? Also an denen du dich von der Bildsprache, vom Gefühl her, was du erschaffst, von dieser Welt, hast inspirieren lassen?
Eigentlich schon. Es gab relativ viele, aber gleichzeitig muss man ja, also ganz blöd gesagt, für dieses, was das Milieu betrifft und der Blick auch auf die Figuren, da finde ich die Dardenne-Brüder einfach unglaublich spannend. Das ist lustig, weil ich glaube, viele an unserer Uni von denen irgendwie geprägt worden sind. Ich glaube, es gab mal ein Seminar darüber und das habe ich schon öfter auch gehört, aber ich finde es auch einfach sehr, sehr, sehr toll. Und gleichzeitig eben kommt ja doch auch so ein bisschen wie bei The Ordinaries dieser, man spielt mit dem Film, auch was kann man eigentlich alles erzählen und als Wirklichkeit verkaufen. Das kommt so von weiß ich nicht, Filmen Buñuel oder Woody Allen oder solchen Vorbildern, genau.
Du bist in Anführungsstrichen ein relativ junger Regisseur, du bist gerade mal 30. Das ist jetzt dein zweiter Langfilm, den du selber inszeniert hast. Ich hatte neulich die Diskussion mit KollegInnen darüber, ob es zu viele Filmemacher gibt, beziehungsweise zu viele Filme, die ins Kino kommen. Ihr habt einen Starttermin, ihr kommt ins Kino und ich habe eine ganz doofe Frage, weil ich es wirklich nicht weiß und das ist auch bitte überhaupt nicht wertend, weil geht bitte alle in diesen Film rein, aber mit was für Erwartungen startet ihr einen Film in dieser Größenordnung, in diesem Milieu im Kino? Also was erhoffst du dir selber vom Filmstart?
Ich gehe da tatsächlich immer ganz naiv dran. Ich will einfach unbedingt mit Leuten ins Gespräch kommen über diesen Film. Und ich reise auch bei der Kinotour überall mit und will einfach darüber reden. Will wissen, was für Rollen, wie haben die Rollen verstanden in dem Film? Was haben die vielleicht selber für Rollen in ihrem Leben? Ich sehe das immer so als Gesprächsangebot. Und ich finde auch, dass wir wirklich auch versucht haben, einen Film fürs Kino zu machen, also deswegen auch die Bilder, die du angesprochen hast, sei es diese Fabriklandschaften, aber auch diese Gestaltenwechsel, also etwas, was auch wenn es jetzt, sage ich mal, trotzdem auch einen sehr traurigen Kern hat, trotzdem auch Spaß macht zu schauen und einen auch zwischendurch vielleicht mal verzaubert.
Michael, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Ganz viel Erfolg mit dem Film. Alle, die du bist, wird Weltpremiere gehabt haben auf der Berlinale im Panorama am 4.4. Im Kino. Michael, ganz herzlichen Dank für deinen Besuch in Eine Stunde Film.
Sehr gerne, vielen Dank.
Alle, die du bist, eben nicht jetzt, sondern wegen kurzfristig nochmal verschoben, erst ab dem 30. Mai im Kino. Der Reminder folgt dann aber nochmal. Und damit noch was Kurzes hinten raus. Der, die einen oder anderen von euch werden sich auch da schon neugierig dran gewagt haben.
Es gibt was, das ich dir sagen muss. Etwas völlig Durchgeknalltes.
Nämlich, es gibt Neues aus dem Hause Benioff und Weiss, den Game of Thrones-Machern. Three Body Problem heißt es, jetzt draußen auf Netflix.
1977 entdeckten sie eine Sequenz. Sie nannten es das Wow-Signal.
Die wollen uns etwas mitteilen.
Sie sind auf dem Weg.
Ja, und los geht's noch vor 1977, nämlich 1966, während der sehr blutigen sogenannten Kulturrevolution in China. Die damals junge, angehende Wissenschaftlerin Yi muss mit ansehen, wie ihr Vater, ebenfalls Wissenschaftler, auf offener Bühne von Revolutionären totgeprügelt wird. Sie selbst landet daraufhin in einem Straflager. Von dort wird sie, weil die halt dort schon raffen, dass diese Frau sehr, sehr intelligent ist, in einem geheimen Forschungslabor untergebracht, in dem an Signalsendungen ins All gearbeitet wird. Sie setzt sich da ein für das, was sie herausfinden will und findet eine Möglichkeit, Signale weiter als je zuvor in den Weltraum zu senden. 4 Jahre geht das Signal raus, trifft dort auf etwas und weitere 4 Jahre zurück kommt eine Nachricht auf der Erde an. Eine Warnung, jemals wieder ein Signal rauszuschicken. Das Ganze reicht für die Grundidee, auf der sich jetzt alles aufbaut, wollen da ja nichts spoilern, denn die ganze Story spielt auf 2 Zeitachsen. Nämlich, was Wissenschaftlerin Yi damals gemacht hat, was aus dem Signal wurde und wie im Heute all das zu Konsequenzen führt, mit denen sich 5 junge WissenschaftlerInnen jetzt auseinandersetzen müssen.
Wer sind die? Das ist hier die Frage, oder? Hallo, Schätzchen.
Wenn das Bewusstsein in einer Welt endet, könnte es in einer anderen Welt fortbestehen.
Was meinst du also, geht hier vor?
Wir befinden uns im Krieg.
Das ist wirklich nichts zum Nebenbei beim Bügeln gucken, das kann ich euch direkt sagen, aber das war Game of Thrones damals ja auch nicht. Also D.B. Weiss und David Benioff sind da schon mit einigem sich treu geblieben, mal abgesehen davon, dass auch Three Body Problem jetzt wieder mal die teuerste Serie ever gewesen sein soll, weil es nun mal eben Science Fiction ist und das ist eh immer teuer, wenn es gut und fett aussehen soll. Auch das mit den unterschiedlichen Handlungssträngen kennen wir schon von den beiden. Dieses Mal sind es halt nur unterschiedliche Zeitebenen und ja, nicht so im Vordergrund unterschiedliche Handlungsebenen durch die unterschiedlichen Häuser wie in Game of Thrones, aber halt auch wieder Parallelhandlungen ohne Ende. Hier wird halt nicht zwischen den einzelnen Schauplätzen so viel hin und her gesprungen, sondern eher zwischen den unterschiedlichen Zeitebenen. 8 Folgen sind es und ich bin jetzt hinterher einigermaßen unentschlossen, wie ich das finde, was ich da gesehen habe. Einerseits sind da mit Schauspielern wie Liam Cunningham, a.k.a. Sir Davos, John Bradley West, a.k.a. Samuel Tarly oder auch Jonathan Pryce, a.k.a. der Hohe Spatz, durchaus nette Wiedersehen mit ein paar der vermissten Game of Thrones Stars in wirklich absolut spannenden und auch wichtigen Rollen am Start. Andererseits, und das ist mir in Westeros wirklich nie so gegangen, hat mich die Serie in einzelnen Folgen auch immer wieder mal verloren, wenn sie sich in, wie ich fand, so unwichtigen Details verstrickt, in Nebensträngen, die man deutlich hätte abkürzen können. Also wir haben jetzt 8 Folgen, jeweils eine Stunde. Ich sag mal, in 6 Folgen, 45 Minuten, hätte man die Story der ersten Staffel jetzt auch erzählen können. Klar, die Serie folgt einer Romanvorlage und die Gefahren sind da bekannt, nämlich die visuellen Storytelling-Argumente treffen auf die Interessen der Buchfans und so weiter. Trotzdem hätte man, finde ich, der das Buch nicht kennt, noch deutlich kürzen können. Also ich hatte nicht jetzt unbedingt Fragezeichen, die Zusammenhänge zu verstehen, sondern eher so ein paar Redundanzgefühle zwischendurch. Die Science-Fiction-Motive sind die klassischen, also die Fragen nach, ist da noch jemand im All und wenn ja, sind diejenigen dann Freund oder Feind? Und wie hoch überlegen sind sie uns eigentlich technisch und wie bereitet man die Menschheit auf die Ankunft von Wesen aus dem All vor, wenn sie denn überhaupt jemals stattfindet, diese Ankunft? Und mit genau diesem Wenn und es jemals stattfindet, sieht sich jetzt auch eine aufgrund der Story natürlich mögliche zweite Staffel konfrontiert, denn die ganze Nummer ist wohl einfach, wen soll das wundern, zu teuer. Angebliche 20 Millionen Dollar pro Folge, also 160 Millionen soll die komplette erste Staffel gekostet haben. Und diese 160 Millionen stehen zwar guten, aber eben nicht herausragenden Klick- und Streaming-Zahlen bei Netflix gegenüber. Und wenn sich da jetzt nicht noch irgendwas tut, das haben viele auch schon namhafte MacherInnen erfahren müssen, also wenn dazu den bisher angeblich 27, knapp 30 Millionen Streams jetzt nicht nochmal so viele hinzukommen, dann drehen Greg Peters und Ted Sarandos den Geldhahn auch da ganz schnell wieder zu und dann hat sich das erledigt mit Staffel 2. Also mir würde da jetzt, ist so ein bisschen mein Fazit, diese eine Staffel reichen. Ich müsste das jetzt nicht zwingend weitergucken. Three Body Problem heißt das Ganze, checkt's gerne mal aus. Danach würde ich mich freuen, wenn wir uns auch nächste Woche wieder hören. Dann reden wir über einen ganz tollen Film, der auch schon diese Woche im Kino startet, will ich nicht vergessen haben. White Bird. Ihr dürft da auch ab morgen Donnerstag schon reingehen. Das ist der neue Film von Mark Forster und nein, nicht der Sänger, sondern der deutsch-schweizer Regisseur. Den habe ich auch zum Gespräch getroffen. Das hätte uns heute aber wirklich hier die Folge gesprengt und deshalb machen wir ihn und seinen ganz tollen, traurig schönen Film White Bird in aller Ruhe nächste Woche. Reingehen dürft ihr aber auch schon diese Woche. Bis dahin, macht ihr es gut, aber bitte nicht zu wild. Passt auf euch auf und lasst es euch gut gehen und guckt nichts, was wir nicht auch gucken würden. Tschüssikowski, bis Dani Manski.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Mittwoch neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.